Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial an diesem Sonntag wünscht Elias Nadmesnik. Mein Kollege Bernhard Gaul hat Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara zum Interview gebeten. Er hat unter anderem erfahren, warum Mara noch lang kein Ende des Verbrennungsmotors in Autos sieht, wie er 300.000 neue Green Jobs schaffen will und welche Steuerbefreiung es dafür braucht. Am besten, wir hören gleich rein.
Wir haben einen besonderen Gast. Ich freue mich sehr, den Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich bei uns begrüßen zu dürfen, Harald Mara. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Gaul.
Und wir haben auch was Besonderes, es ist eine Corona-freie Sendung. Wir sprechen nämlich über die Klimaschutzpolitik und die Green Jobs. Wenn ich da gleich beginnen darf, die Klimaschutzministerin, die Klimaministerin Leonore Gewessler hat unlängst eine Studie der Uni Linz zitiert, wonach gut 100.000 Green Jobs sozusagen in Österreich möglich wären in den nächsten Jahren. Sehen Sie das auch so?
Wir haben schon eine ganze Menge Green Jobs. Das ist ja das wunderbare Fundament, auf das die österreichische Wirtschaft aufbauen kann. Die österreichische Wirtschaft kann ja Klima- und Umweltschutz. Das ist einer unserer erfolgreichsten Exportschlager weltweit. Ungefähr 12,6 Milliarden Euro Wertschöpfung haben wir in diesem gesamten Bereich. Wir reden von einer Exportquote an die 75%. Auch das ist sensationell. Und wir glauben sogar, dass durch klug gemachten Klimaschutz, also nicht einen Klimaschutz, der sich gegen die Wirtschaft richtet, sondern der die Wirtschaft tun lässt, wir sind ja keine Anfänger dort in dem Bereich, sondern eben internationale Vollprofis, dass sogar noch mehr Jobs entstehen können. Wir kennen natürlich sozusagen diese gesamten Berechnungen. Es gibt aber von unserem Haus, aus der Industrie heraus, aber natürlich von unterschiedlichen Branchenverbänden auch angestrebte Kalkulationen und Szenarienrechnungen. Wir kommen sogar auf über 200.000 zusätzliche Jobs bis 2030. Mit einem Wenn und Aber dabei, das braucht bestimmte Rahmenbedingungen. Also das geht in diesen gesamten Baubereich hinein, alles was sozusagen mit thermischer Sanierung zu tun hat, neues Bauen, intelligentes, smartes Bauen.
Können Sie sozusagen über 200.000 Jobs ein bisschen differenzieren, in welchen Bereichen?
Ich habe das extra sozusagen mitgenommen, sozusagen, weil ich das quasi auch mitbringen wollte. Unsere Simulationen basieren eben auf bestimmten Rahmenbedingungen, zu denen sage ich dann gerne noch was dazu. Aber es werden ungefähr 45.000 Jobs in der Bauwirtschaft zur Gebäudeertüchtigung, also wenn es darum geht, Gebäude, die bestehen, ja, in irgendeiner Form thermisch quasi neu zu sanieren, neue Energiekonzepte. Dann 52.000 Jobs auch im Baubereich, aber allein in den Ausbau der Bahninfrastruktur. Das wird ungefähr 3 Milliarden Euro pro Jahr an Investitionstätigkeit bedeuten. 100.000 Jobs im Bereich erneuerbare Energieproduktion und Speichertechnologien. Und noch einmal ungefähr 7.500 im gesamten Bereich Wasserstoff, weil das ein junger Bereich ist und ein Bereich, der noch nicht sofort so viel generieren kann, ist das dort geringer. Das ist alles gerechnet ohne Vorleistungen, Zulieferer und ohne Dienstleister. Also nehmen wir das Beispiel einer Wärmepumpe, ja. Die hat natürlich auch Komponenten, die nicht nur direkt in der Endfertigung dort in der Firma produziert werden. Das wäre also die Firma, die Wärmepumpe endfertigt, wäre zum Beispiel, die Mitarbeiter dort wären Teil aus dem 200.000 Menschenpool, aber Teile, die noch aus Vorleistern bezogen werden, sind da gar nicht drinnen und es ist auch noch nicht drinnen ein Mehr an Installateuren, die dann installieren, an Servicetechniker, die Service sind. Also das Potenzial ist vermutlich noch einmal 1,5 höher, wenn man das jetzt so rechnet, sagen unsere Spezialistinnen und Spezialisten, unsere Wirtschaftsforscher, 300.000 könnten wir haben an zusätzlichen neuen Jobs, nur durch so eine klug gemachte Initiative.
Jetzt haben Sie gesagt, wenn die Rahmenbedingungen passen.
Genau.
Was braucht es da?
Naja,
und sind wir da am richtigen Weg vor allem?
Also wir haben natürlich noch sehr viele Barrieren. Erstens einmal ist natürlich eine Frage, wer zahlt das alles? Ja, also es braucht natürlich eine Menge an Kapital, das da umgeschichtet wird aus anderen Investitionstätigkeiten in diese. Dazu muss ich Anreizwirkungen setzen. Zum Beispiel, was wir uns wünschen würden, eine KESB-Befreiung, wird auf europäischer Ebene, werden ja ähnliche steuerliche Anreize auch diskutiert, für alles, was dann grüne Anleihen sind, ähnlich dem Konstrukt der Wohnbauanleihe, wenn ich die habe. Warum? Macht natürlich Sinn, ich lege mein Geld dorthin, wo ich ein bisschen mehr rauskriege als woanders. Also wenn wir viel privates Geld, das kann nicht alles der Staat alleine zahlen, irgendwo hin transferieren wollen, dann macht das Sinn. Die zweite Geschichte, wenn es natürlich um die Jobs geht, ist, kann ich solche Projekte überhaupt umsetzen, wenn theoretisch das Geld da wäre? Geht es um die regulatorischen Rahmenbedingungen. Das heißt, ich brauche deutlich schnellere Genehmigungsverfahren. Wenn ich auf große Projekte 10 Jahre warte, werde ich kein Klimaziel erreichen. Das heißt, die Regierungsparteien müssen sich darauf einigen, auch Genehmigungsverfahren im öffentlichen Bereich, bei Bauvorhaben, bei Umbauvorhaben, bei Zulassungen, Grünen rufen jetzt selber danach zum Beispiel, dass man in Mehrparteienhäusern auch dem Einzelnen das Recht geben soll, dass sie sich in der Garage eine Photovoltaik, eine
Right to Plug.
Right genau, eine Ladestation für die Elektromobilität irgendwie
selber zulegen kann. Das wird präsentiert am Donnerstag, ja?
Das sind die Geschichten, wo ich sage, gibt es viele Beispiele dafür, aber es geht natürlich auch um sehr große Projekte. Und der dritte Bereich ist, Sie brauchen auch die Menschen mit der notwendigen Qualifikation. Und da sind wir jetzt beim eigentlichen Faktor Mensch, beim Engpassfaktor. Wie bekommen wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen mit dieser Qualifikation? Da werden wir mit den bestehenden Aus- und Weiterbildungsangeboten nicht das Auslangen finden, sondern ganz im Gegenteil, in allen unterschiedlichen Bereichen, vor allem der dualen Ausbildung, setzen wir da Initiativen, aber wir können auch sehr viel im Bereich der Aus- und Weiterbildung und Umschulung machen. Sozialpartnerinitiative Umweltstiftung zum Beispiel, da gibt es eine bestehende Stiftung der Sozialpartner, die Auflebstiftung, die wollen wir, haben wir uns auch schon darauf geeinigt, umformieren mit einem vollkommen neuen Programm. Pilotprojekt dafür, einmal schnell in den nächsten 18 Monaten mit 1000 Menschen ausprobieren.
Ja, 1000 das sind diese Pilotprojekte, die Sie mit dem Arbeitsminister machen. Ja,
ja genau. Und ist auch gar nicht so kostenintensiv, wird unter 20 Millionen kosten. Die Idee ist, dass das ein 18-Monats-Programm ist und dass 2/3 dieser Qualifikation in den Betrieben, also extrem nahe für den zukünftigen Arbeitsplatz stattfinden soll und die Ausbildung, die noch theoretischer Natur ist, dazu 1/3 halt nicht nimmt. Der Betrieb bekommt also direkt bei sich die Möglichkeit, den zukünftigen Mitarbeiter, die zukünftige Mitarbeiterin im betrieblichen Kontext schon durch das Umfeld mit auszubilden. Das ist eine geniale Idee, haben uns darauf geeinigt und das wollen wir skalieren.
Aber sind wir nicht zu spät schon für Pilotprojekte? Wir müssen noch in die Umsetzung kommen. Also ich denke nur, bei der Energiewende wollen wir einen Strom 100% erneuerbaren bis 2030, das sind 8,5 Jahre. Sind wir da sozusagen nicht, ist der Zeitpunkt nicht schon vorbei, wo wir noch Pilotprojekte machen?
Nein, auf gar keinen Fall, weil das Ganze ja sozusagen dann eine progressive Wirkung hat. Aber ich muss einmal wo beginnen, abgesehen davon, ich habe es ja gesagt, wir sind ja in dem Bereich keine Anfänger von Vollprofis. Wir haben ja schon viel mehr als andere Länder. Wenn Sie sich die letzte große Studie in der Indexierung weltweit, wie das mit der Readiness ausschaut im Bereich Umwelttechnologien und Anpassungen. Ja. Da sind wir auf Platz 6 von fast 150 Ländern.
Gut, weil einfach innovatives Österreich. Ja?
Nein, weil innovatives Österreich das auch schon viel umgesetzt hat. Es geht ja um die Readiness der Wirtschaft und um die Readiness der Sektoren. Wir exportieren unser Know-how im Bereich erneuerbaren Energie, Stichwort Wasserkraft, Solar und Wind weltweit erfolgreich. Österreich wird von 9 von 10 Wirtschaftsdelegationen kommen zu uns wegen unserer Klima- und Umweltschutzprodukte und nicht wegen dem grünen Parteiprogramm. Und die kommen dahin, weil wir das bislang schon sehr erfolgreich verkauft haben und weiter erfolgreich verkaufen. Da geht es um smarte Verkehrslösungen, intelligente Abfallvermeidungs- oder Entsorgungsstrukturen. Alles, was mit intelligenter Verpackung im Bereich Zellstoff zu tun hat. Ich könnte eine lange Liste an sagen, dort gibt es ja überall schon Menschen. Der Know-how kann man natürlich betriebsnah schnell auf das Know-how anderer übertragen. Ich muss nicht jemanden in eine 5-jährige Ausbildung schicken, sondern ich kann das auch kürzer machen. Die duale Akademie zum Beispiel, ein Aus- und Weiterbildungsinstrument, das unsere Kollegen und Kolleginnen in Oberösterreich erfunden haben, auch mit dem AMS gemeinsam umgesetzt, wird auch gerade jetzt, war ein Pilotprojekt, österreichweit ausgerollt. Da geht es speziell darum, dass sich Studienabbrecher, Fachhochschulabbrecher, Menschen, die eine Matura gemacht haben, also mit einem bestimmten höheren Qualifikationsniveau, in neue Berufsbilder, auch in einer verkürzten Zeit. Und jetzt überlegen Sie sich einmal, wir hätten eine ganze Batterie von Maßnahmen, 10, 15, die wir anschieben, dann reden wir natürlich über tausende, aber tausende Leute, die wir in kurzer Zeit qualifizieren können. Und wir haben jetzt 2021, bis 2030 gibt es einen bestimmten Meilenstein. Also wenn wir da in den nächsten 5, 6 Jahren viel gebacken bekommen, hätten wir den Eindruck, und das bestätigen auch alle Experten und Experten, dass wir da sehr gut unterwegs wären, also Österreich weit vor allen anderen europäischen Ländern voran.
Okay, also das heißt aber auch, die Botschaft ist, die Green Jobs, das ist ein absoluter Motor sozusagen für Österreich. Aber
und Arbeitsmarkt sind auch gut bezahlte Jobs. Das kommt ja noch dazu. Ja. Es sind wirklich attraktiv bezahlte Jobs. Wenn man zum Beispiel anschaut, einen Spezialisten für quasi Rohstoff, quasi Aufbereitung, wenn Sie so einen haben, also quasi Ingenieursberuf, quasi HTL-Abschluss, der steigt ein mit knapp unter 3.000 Euro brutto und entwickelt sich dann hinauf. Also die Geschichte ist, man muss das, glaube ich, auch mehr vermarkten, wie viel da drin steckt, weil aufgrund dessen, dass dort viel umgesetzt wird, dass das Zukunftspreis hintergeht, viel Geld reißt, wird dort auch wirklich gut bezahlt.
Okay. Mich überrascht jetzt ein bisschen, also ich finde das wunderbar, 200.000, 300.000 Jobs plus sozusagen in Wirklichkeit noch mehr, wenn man irgendwie alles versucht einzurechnen. Aus der Wirtschaftskammer kamen ja zuletzt ja eigentlich eher kritische Kommentare sozusagen zu den Vorschlägen Klimaschutz, Klimaschutzgesetz, das es ja nur als Entwurf gibt, muss man dazu sagen. Ist das eine Kehrtwende?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sagen ja, die erste Adresse für Klimaschutz ist die Wirtschaft. Wir wehren uns gegen Verbote. Und wir wehren uns gegen eine fixe, gegen eine Fixierung auf eine bestimmte Technologie, die umgesetzt werden soll.
Aber es braucht auch Verbote. Also, die normale Ölheizung, die wird verboten werden, oder?
Wir haben prinzipiell kein Problem damit, dass wir sagen, umweltschädliches Verhalten soll einen Preis bekommen und wir gehen weg aus dem fossilen Zeitalter. Bringen Ihnen zudem ein sehr konkretes Beispiel. Die Geschichte ist nur, was mache ich dann? Ist zum Beispiel beim Antrieb der Mobilität Elektro das einzige wahre Heilsmittel?
Batterieelektrisch meinen Sie jetzt, ja?
Oder sozusagen, könnten wir nicht auch in Richtung E-Fuels gehen?
Aber hat das nicht die Industrie schon entschieden?
Die Industrie hat sich für einen bestimmten Bereich zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, weil es extrem hohe Strafzahlungen gibt und man die Industrie dazu gezwungen hat, dorthin zu greifen, wo man jetzt schon aus der angewandten Forschung heraus in die Umsetzung gekommen ist. Wenn ich natürlich sage, das ist offener und ich habe einen sozusagen anderen Pfad, wünscht sich die Industrie, Teile der Industrie ja selber, dann sagen sie, na, dann könnte man natürlich andere Sachen auch noch
verforschen. Aber die Wahrheit ist, es gibt, glaube ich, von all den Automodellen, die es gibt, glaube ich, 2 Wasserstoffautos und die sind wahnsinnig teuer. Also, ja. Also das scheint nicht die Technologie...
Die Elektroautos sind im Vergleich zu anderen auch teuer, nur schaut niemand im Prinzip ganz genau hin und sind primär noch nicht für den Überlandbereich gemacht heute. Und wenn Sie mal voran schauen, sich an, wie viele Schnellladestationen und Tankstellen zum Beispiel am Weg von Wien nach Kärnten sind oder von Kärnten nach Salzburg, dann finden Sie sozusagen von Kärnten nach Salzburg genau eine. Und sozusagen, Sie können sozusagen bei der Raststation Kaiserwald in Graz tanken, in den Süden runterfahren und einmal bei Grafenstein vor Klagenfurt. Wenn Sie 4 Autos vor sich haben, die dort warten, wünsche ich Ihnen viel Spaß, dass da 2 Stunden stehen. Und wenn, das ist nur, die Geschichte ist die Wahrheit.
Ja, ja.
Das gehört ausgebaut.
Ja, ja.
Die sind alle nicht überdacht. Bei Wind und Wetter sind sie dort quasi verloren. Die Wahrheit ist halt, wir haben halt, wenn Sie sich sozusagen die Zahlen anschauen, 20% öffentlichen Verkehr österreichweit. In Wien sind es fast 40. Und Sie haben 74% österreichweit Individualverkehr, in Wien sind es 52. Wir können kein Modell für Mobilität neu machen, das ausschließlich sich auf die Städte konzentriert. Wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen und sagen, es wird unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Wir brauchen vielleicht dazu auch unterschiedliche Technologien und Mobilität ist eine hohe soziale Frage und ist im Übrigen auch eine wirtschaftliche Frage. Viele unserer Betriebe leben davon, dass Menschen zum Arbeitsplatz einpendeln und ich möchte jetzt gar nicht in Detail in den privaten Bereich reingehen, Menschen ins Krankenhaus bringen, bei der Apotheke was holen, Kinder wohin bringen, zum Kindergarten, in die Schule,
Altenbetreuung. Das muss funktionieren, ja.
Und es muss funktionieren. So, dafür braucht es natürlich alle Möglichkeiten. Daher, das Einzige, was wir einfordern, ist, einen klaren Plan, auch andere Technologien beforschen zu können und auch mit denselben Forschungsmitteln zu machen. Wir glauben zum jetzigen Zeitpunkt nicht, bis 2030 im absoluten LKW-Schwerverkehr und wir werden noch immer die Windeln von A nach B bringen müssen, das Klopapier von A nach B, die Zahnpasta von A nach B und wir werden auch die Lebensmittel von A nach B bringen, ja, müssen, damit unsere Gesellschaft funktionieren kann. Wir werden uns nicht alles sozusagen da auf den Tisch herbeamen können. Das wird die Logistikbranche weiter brauchen und auch die braucht faires Instrumentarium, um arbeiten zu können. Dort wird Wasserstoff ein echtes Thema sein. Ja. Die großen sozusagen Hersteller schauen sich das alle an. Die Schweizer haben nicht umsonst, die sind in diesem Readiness Index vor uns, sind nämlich auf Platz 3 ein eigenes Konsortium gemacht,
gut,
um zum Beispiel dort den Bereich wasserstoffbetriebene Lkw zu befeuern. So was haben wir noch gar nicht. Bei uns wird ja darüber debattiert und gesagt, na, das kommt eh nur elektrisch. Das wird aber nicht kommen in den großen Ausmaß.
Aber dennoch, ja, die EU hat jetzt unangesetzt die Ziele für 2030 erhöht. Da werden wir auf über 50% kommen. Wenn ich mir denke, im Verkehr minus 50% in 8,5 Jahren, ist das für Sie überhaupt realistisch? Ist das machbar?
Nicht elektrisch. Das ist ja genau meine Aussage. Wenn ich hergehe und dort sagen würde, ich verbiete jetzt den Verbrenner bis 2030, oder 2035. Das ist nicht machbar. Wir haben zurzeit 5,1 Millionen PKWs in Österreich. Ja. Im Durchschnitt die letzten 20 Jahre war die Neuzulassungsquote über 300.000. Die Frau Ministerin freut sich jetzt immer, wie super rasant die Quote der Neuzulassungen im Elektrobereich angestiegen ist. Jetzt bei 12,5% oder so ungefähr. Können wir ein bisschen dividieren, weil wie viele das sind im Verhältnis zur Gesamtzahl. Wir müssten 2/3 ungefähr umstellen bis 2030, damit das geht. Das heißt, wir müssten alle Neuzulassungen 10 Jahre lang, müssten alle elektrisch sein. Herr Gaul, ich habe noch nie irgendeinen Experten gefunden, der gesagt hat, das ist machbar. Aber, daher, die E-Fuels sind die einzige Lösung.
Aber also ich verstehe das. Das ist natürlich alles sozusagen, so schaut es aus, das Problem. Auf der anderen Seite ist die Klimakrise ja eminent. Es geht, darum geht es ja eigentlich. Ja. Und wenn Leute wie Bill Gates, der ja auch ein Buch dazu jetzt geschrieben hat, gesagt hat, das ist die größte Herausforderung sozusagen der Menschheitsgeschichte, ja, dann frage ich mich natürlich schon, wir müssen das ja machen.
Aber der Punkt ist, darum sage ich ja, das ist ja genau unsere, ich glaube sozusagen, da gibt's gar keinen Interessenskonflikt im Ziel. Wir unterschreiben das Ziel, wir bekennen uns 1000%ig zu den Klimazielen, die in Paris definiert worden sind. Nur der Weg dorthin, Über den kann man streiten. Wir sagen, okay, da muss man mehrere Instrumente einsetzen. Bleiben wir nochmal am Beispiel des Autos. Warum sollten wir 5 Millionen Autos in Österreich, das ist ein Volksvermögen von 45 Milliarden Euro, über Nacht entwerten, wenn wir wissen, dass das gar nicht geht?
Spricht ja niemand von über Nacht, sondern in den nächsten 8 Jahren.
Aber das ist technisch nicht machbar. Okay. Wir werden nicht 3 Millionen Neuzulassungen elektrisch haben. Was ist die Alternative? Ich muss schauen, dass das mit den E-Fuels funktioniert. Wann wird das funktionieren? Wenn der Preis marktfähig ist. Wann ist der Preis marktfähig? Wenn ich den Firmen sage, es ist eine Option, ihr könnt das beforschen, dann kann die Wirtschaft alles. Ich habe gesagt, wir sind dort keine Amateure, wir sind die Vollprofis. Wenn man uns lässt, machen wir das. Wir brauchen dort keine sozusagen Bevormundung der Politik. Man hat immer schon gesehen, dass Innovieren besser ist als Demonstrieren und dass es mit Ermöglichen besser geht als mit Verboten.
Also wenn es aus Wasserstoff sozusagen die E-Fuels, es gibt ja andere Möglichkeiten über Energieweizen und ich weiß nicht was, aber sozusagen über Wasserstoff wäre die Idee. Ja,
die Kohlenwasserstoffketten.
Aber das sind doch die Verluste enorm. Die AFL-List macht das ja in Graz unten.
Ist. Das ist alles angeschaut. Wir haben quasi mit den gesamten Konsortienpartnern gesprochen. Machen wir auch eine Frage.
Ist das Problem nicht der Verbrennermotor, der Verbrennermotoren ja eigentlich, also auch bei E-Fuels, ja, dass ich 80% Wärme produziere, dass die Batterie einfach viel effizienter sind. Das sind beim batterieelektrischen Auto bei 92% Effizienzgrad.
Was machen Sie, wenn die Batterie hin ist? Woher kommen die gesamten seltenen Erden? Aber wie kriegen wir das in der großen Stückzahl gebacken? Das sind Fragen, die uns niemand beantworten kann. Niemand.
Das Schlimme ist ja sozusagen, dass wir jetzt darüber reden und nicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren.
Gebe ich Ihnen recht, hätte man darüber reden können. Vielleicht waren da alle weltweit quasi zu langsam. Aber Faktum ist, das, was wir geschafft haben in den letzten 10 Jahren, und da spreche ich nochmal explizit auch für die deutsche Automobilindustrie, die österreichischen Zulieferer, unsere Spezialisten, war ja eh schon enorm und gigantisch und das gab es noch ohne Strafzahlungen, weil sich die Wirtschaft richtet sich ja immer auf die Zukunft ein. Das kann man die einfach machen lassen, aber man kann nicht sagen, wir verbieten eine Variante, wenn wir wissen, da steckt ein theoretische Lösungsmöglichkeit hinter, selbst wenn es nur eine Brückentechnologie ist. Wir wissen alle nicht, was wir 2040 technologisch am Tisch haben werden.
Mein Problem dabei ist, dass die Wissenschaft sagt, natürlich ist das möglich, das ist technisch möglich und das wird schon gehen, aber das eigentliche Problem ist, dass es so ineffizient ist. Also ich brauche Solarstrom, Photovoltaikstrom, damit ich eine Elektrolyse betreibe. Da brauche ich schon mal wahnsinnig viel Strom, weil Elektrolysen so viel Strom verbrauchen. Ja? Dann sozusagen, um das an das CO2 wieder anzuhängen, damit ich da einen E-Fuel rausgebe, habe ich auch wieder irrsinnige Verluste. Ja?
Und dann viel Strom, um die ganzen Elektroautos zu betreiben.
Aber die sind hocheffizient mit 92% und haben nicht 80% Wärme, ja, wie ein E-Fuel.
Das haben sie sozusagen... Am Ende des Tages geht es ja um das, was sie verbrennen, um den Energy-Grad. Also quasi, wie viel Embedded Energy ist sozusagen steckt irgendwo drin in sozusagen irgendeiner Antriebsenergie. Und wenn wir sagen, wir gehen weg von Fossil, dann warum soll man nicht uns einen Bereich anschauen, wo wir sozusagen das in der Umwelt vorhandene CO2, das ist ja das Geheimnis sozusagen dieses Verfahrens, ja, eigentlich verwenden, um eine Art Antriebsenergie zu erzeugen und ich quasi dann CO2-neutral den Energieeffizienzgrad zu erhöhen oder in dem Fall sozusagen die Vortriebspower zu erhöhen, ja, da wird die Forschung dran arbeiten. Vor 20 Jahren, Herr Gaul, ich kann mich erinnern, die ersten Berichte, die gesagt hat, also die Ideen von dem Elon Musk, der ist total verrückt. Es wird nie weltweit riesige Massen an elektrisch und batteriegetrieben ausgeweitet. Der Punkt ist, das ist nicht rentabel. Aber jetzt haben wir diese Ansätze. Warum soll das in anderen Bereichen nicht auch gehen? Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir uns ausschließlich jetzt auf einen Bereich kaprizieren sollten und damit de facto die Wirtschaft hemmen, Geld, auch Experimente, auch für Grundlagenforschung in andere Bereiche
reinzustecken. Das sind natürlich so, sind Lock-in-Effekte. Also wenn ich sozusagen hier schaue, dass ich den Leuten sage, nein, da kommen schon die E-Fuels und so, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr werdet weiter mit Verbrennern fahren können, ja, dann beginnen wir gar nicht umzustellen.
Ja. Na, das glaube ich gar nicht, weil wir haben ja schon begonnen. Das sehe ich ganz anders, weil wir ja schon spezifische Förderoptionen haben und Anreizwirkungen haben für Elektromobilität. Wenn man die Infrastruktur ausbaut...
Aber derzeit sind doch die E-Fuels 5-mal so teuer wie ein Liter Benzin. Ja?
Wir reden auch nicht von heute, wir reden ja sozusagen von in 5 bis 10 Jahren.
Und Sie glauben, dass man diese Kosten da runterbringt,
auch bei den E-Fuels? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube auch, dass man die Kosten beim Wasserstoff, zum Beispiel für die wasserstoffgetriebenen Nutzfahrzeuge und LKWs runterbringen wird. ob der wird auch nicht mehrheitlich in Europa produziert werden, sondern es gibt ja einen Grund, warum die Saudis das total umstellen und warum da Australien riesige Produktionsstätten wirft und warum die Schiffe so angetrieben werden und dann sozusagen diese sozusagen unter Anführungszeichen Antriebsmittel zu uns kommen.
Ihr Punkt ist der, dass man sozusagen, wir müssen hier Technologie offen sein und schauen einfach, alles beforschen und schauen einfach,
mein Ansatz ist ein Regenbogenansatz, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich brauche eine bunte Lösungspalette und nicht nur eine, die auf einen Bereich fokussiert. Damit sind wir in der Menschheitsgeschichte, wenn es ums Innovieren gegangen ist, um einen Wettbewerb der besten Ideen, wenn ich weiß, ich muss in einer bestimmten Zeit was erreichen, immer gut gefahren. Sind wir auch jetzt in der Pandemie gefahren? Wir haben auch nicht gesagt, es ist ein Impfstoff mit einer Impfstofftechnologie, sondern wir haben RNA-Impfstoffe, es wird an Totimpfstoffen gearbeitet. Warum soll man das bei der Klimakrise anders machen? Also ich würde das überhaupt nicht verstehen. Das entspricht null meiner Wissenschaftsverständnis, eine Breite zu haben. Ne?
Es gibt VW zum Beispiel, hat eine sehr, Quantumscape, glaube ich, heißen die, eine sehr, sehr vielversprechende, es ist noch nicht da, die Feststoffbatterie wird uns seit Jahren versprochen, sie ist noch nicht da, das muss man ehrlich sagen. Aber an sich wären das Batterien, die keine seltenen Erden verwenden, die wunderbar rezyklierbar sind, die sich nicht abnutzen, also die eigentlich nicht kaputt werden.
Aber Herr Gaul, ist doch auch eine Wette. Auch im Batteriebereich gibt es unterschiedliche Ansätze, wo andere gesagt haben, das kommt nie und wenn es kommt, ist ein Durchbruch. Also daher, ich bin für einen wirklich fairen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Technologiesträngen. Und das heißt aber, dass ich sowohl in der Grundlagenforschung wie auch in der angewandten Forschung mehr Mittel reingeben muss. Aber ich muss sie im Wettbewerb gegeneinander antreten lassen. Und ich möchte nochmal jetzt, wo wir gesagt haben, wir reden heute nicht über die Pandemie, aber nur den einen Sidestep. Genau das hat uns jetzt bei den Covid-Impfungen geholfen. Wir haben nicht gesagt, es darf nur ein Totimpfstoff sein, sondern wir haben gesagt, eine vollkommen neue Impfstofftechnologie, die zum Teil auch in der öffentlichen Kritik steht, selbst in der Wissenschaft angezweifelt wird, ja, ob das sozusagen etwas ist, das keine Nehmer. Okay, nein, aber wir wollen in der breiten Batterie schauen, wer wird wie schnell fertig. Okay,
also ich verstehe das, ich sehe es noch nicht. Ich sehe es nur bei der Automobilindustrie und die hat letztlich ja die Erfahrung und das Wissen, die stellen alle um auf batterieelektrisch. Ja. Die, bei den LKWs und so, also hier wird weiter geforscht, weil wir dürfen nicht vergessen, das muss man auch verstehen, dass ein LKW ja 1000 Liter Diesel tankt, ja, auf einmal. Ja, und dass das irgendwie ganz anders aussehen kann. Ja, und auch sozusagen bei einer Wasserstoffinfrastruktur, die irgendwie vernünftig irgendwie aufgebaut ist, könnte das dann anders anschauen.
Aber ich sage Ihnen jetzt etwas aus persönlicher Erfahrung. Ich habe jetzt wirklich mehrmals Elektromobilität im heurigen ersten Halbjahr getestet, ja, weil ich viel zwischen zwei Bundesländern in Österreich hin und her pendle. Und habe mir dann auch überlegt, tatsächlich, weil ich auch tief davon überzeugt bin, dass das eine wichtige Säule der zukünftigen Mobilität ist. Es ist eine wichtige. Und habe dann gefragt, okay, und wie ist das so sozusagen mit dem Wertverlust? Oder? Und dann sagen Ihnen alle Anbieter, wenn Sie mit den Autohändlern reden, das ist die nackte Wahrheit. Lesen Sie dieses Auto und kaufen Sie es nicht. Und meine Frage war am Anfang ein bisschen naiv. Wieso? Brauchen wir nur ausrechnen, ob mir das Angebot passen kann? Nein, weil es wird Ihnen vermutlich in die ersten ein, zwei Technologiestufen niemand abkaufen. Habe ich gesagt, wieso? Naja, wer kauft Ihnen in 3-4 Jahren ein Auto mit einer schlechten Batterie, mit kurzer Reichweite und geringer Lebensdauer ab, wenn man dann vermutlich weiter ist? Sie haben selber angesprochen, es werden neue Batterien kommen mit einer...
Sie haben selber angesprochen, Tesla spricht dagegen.
Genau, so, und aber der Punkt ist, wenn ich ein neueres Modell haben kann, mit größerer Reichweite, mit höherer Convenience, entwerten Sie schon das. Und ich habe dann gesagt, okay, und warum wird das so angeboten? Weil wir im Preis selber hineinkalkuliert haben, dass wir das alles entsorgen müssen. Und dann ist man ganz schlecht geworden und habe mir gedacht, okay, vielleicht sollte man es doch mehr dem Thema Total Cost of Ownership.
Aber auch die Batterien werden mittlerweile rezykliert und das funktioniert relativ gut, weil es ja Rohstoffe sind, die wertvoll sind. Ja.
Aber ich sage nur, das in der Betrachtung des Vergleichs, was ist schädlicher und was ist weniger schädlich, findet natürlich der Gesamtblick auf die gesamte Sache zu wenig Anwendung. Und da, das ist nochmal ein Argument dafür zu sagen, unterschiedliche Ansätze zu folgen. Wir sind uns alle einig, das fossile Zeitalter geht zu Ende. Das stellen wir überhaupt nicht in Frage, aber bei neuen Technologien, da sollte man offener sein.
Gut. Die Frage ist natürlich auch, wie schon erwähnt, die Effizienz. Ja, also das müssen wir wohl sehr beachten.
Es werden sich die energieeffizientesten Anwendungen durchsetzen. Keine Frage. Diese Energieeffizienz in Summe, indem auch dort Österreich zählt zu den energieeffizientesten Wirtschaftsstandorten der Welt. Warum? Weil wir bei den Produktionsfaktoren darauf schauen müssen. Wir haben keine geringen Lohnkosten. Wir haben keine geringen Lohnnebenkosten. Wir haben keine kurzen Verfahrensdauern. Unsere Betriebe sind super ausoptimiert. Das heißt, irgendeinem österreichischen Betrieb zu sagen, du bist nicht Energie, das kann sich ja keiner leisten. Da schaut ja jeder auf die Kostenseite. Und weil bei uns auch die Auflagen streng und hoch sind, verkaufen wir daher auch ja unsere eigenen Technologien, die zur Energieeffizienz beiträgen, weltweit wunderbar. Das sind Exportschlager. Auch da wieder. Und weil wir das können, können wir das auch super beforschen und können wir auch super weiterentwickeln.
Okay. Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen sozusagen auf die Frage, ob das jetzt eine Kehrtwendung ist. Sie haben gesagt, das ist keine Kehrtwendung. Aber dennoch die Frage, Sie werden es ja auch beobachtet haben in den letzten Wochen, Monaten, ist die Wirtschaftskammer bei dem Klimathema eigentlich immer sozusagen schwer kritisiert worden. Da ging es darum, dass ein internes Papier aus der Wirtschaftskammer ausgespielt wurde zum Klimagesetz. Da geht es ja darum, wo im Klimagesetz soll ja drinnen stehen, dass etwa automatische Erhöhung der Mineralölsteuer ist, wenn Klimaziele nicht eingehalten werden, also wenn diese Emissionsreduktionspfade nicht eingehalten werden. Da war der Satz ideologiegetriebene Bestrafungsfantasien. Auch die Umwelt-NGO, die warnen längst vor den Plänen der Wirtschaftskammer, immer hinter den Kulissen sämtliche ambitionierte Vorhaben zu verhindern. Also stimmt das nicht?
Das ist sehr einfach.
Oder gibt es da verschiedene Lobbys auch bei Ihnen letztlich? Ja?
Die gibt es natürlich gibt es sozusagen Betriebe, die von einer Veränderung hart betroffen sind, die sich natürlich wehren, aber ich kann Ihnen ganz klar zuversichern, wir stehen, ich habe eh gesagt, hinter diesen Klimazielen, weil wir wissen, das ist für Österreich sogar ein sehr gutes Geschäft. Wir werden ja, also es ist pervers, was manche NGOs und was manche politischen Vertreter uns vorwerfen der österreichischen Wirtschaft, dass wir da hinten nach sind. Wir zählen zu den globalen Pionieren und Vorreitern. Wir machen ein super Geschäft damit. Wir beflügeln damit sogar die positive Klima- und Umweltschutzentwicklung in anderen Ländern. Es entstehen bei uns mehr Jobs. Ich kann Ihnen sagen, warum das passiert. Weil wir die Einzigen sind, die zurzeit sich mit einer großen Vehemenz auf eine Debatte eingelassen haben und das auch durchsetzen wollen, dass wir bei uns keine Arbeitsplätze vernichten, dass wir bei uns nicht Wohlstand abbauen. Weil das Dreieck der ökosozialen Marktwirtschaft sagt ja, dass wir drei Dinge in Balance bringen müssen. Wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft funktioniert und wir müssen auf die soziale Frage achten. Und was wir sicher nicht zulassen werden, ist, dass wir so tun, als könnten wir jetzt durch einen einseitig betrachteten Umweltschutz auf alles andere verzichten, weil das schlichtweg nicht geht. Da wird auch niemand mitgehen. Nochmal, wir haben das bislang perfekt geschafft. Und wir haben das deswegen gut geschafft, weil wir einen Wettbewerb der besten Ideen hatten. Es haben sich auch nicht alle Ideen unserer Firmen durchgesetzt, weil andere Firmen bessere Ideen hatten. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Und es gibt natürlich Menschen, die halt sehr, wie soll ich sagen, fast wie bei einer Sekte eine sehr strikte Einzelmeinung haben und glauben, nur ein Weg führt nach Rom. Die Wahrheit ist, dass man über viele Alpen besser nach Rom kommen kann. Und selbst in Italien selber können sie unterschiedliche Straßen finden, um nach Rom zu finden. Sie kommen trotzdem nach Rom. Und man ist auch schon anders weltweit, auf unterschiedliche Art und Weise, wohin gekommen. Und das ist der Punkt.
Manche Wege sind Sackgassen. Darum geht's. Also
auch das gibt es. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt auch Unternehmen, die schlagen Dinge vor, weil sie glauben, ihr Produkt ist toll und die Unternehmen sperren wieder zu, weil sich ihr Produkt nicht verkauft. Warum? Weil es niemand nachfragt, weil es sich nicht durchsetzt. Das ist die Kraft des Marktes. Und die große Geschichte unserer Volkswirtschaft, der deutschen Volkswirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, die wir jetzt in eine ökosozial umwandeln wollen, ist ja auf die Kräfte des Marktes.
Aber da ist schon die Frage, sozusagen Steuern durch Steuern, ja, ist das ein Instrument, wo Sie sagen wollen, ja, klar braucht man das auch.
Aber natürlich, wir bekennen uns ja auch ganz klar zu einem Preis für umweltschädliches Verhalten. Ich habe immer wieder gesagt, das war einer der ersten Protagonisten, Sie sich erinnern, der sich dafür eingesetzt hat, vor fast, jetzt sind es wieder 18 Jahren, dass wir damals schon eine Variante wählen, wo die Volkspartei mit den Grünen gemeinsam zusammengeht, weil wir geglaubt haben, in der Symbiose einer Regierung dieser beiden Parteien das zu machen. Das heißt, ich bin total unverdächtig in der Frage zu sagen, ja, das gehört gemacht, aber, und es gibt immer ein Aber dazu, aber auf der anderen Seite muss ich mir klug überlegen, wie ich durch die richtigen Rahmenbedingungen und finanzielle Anreize und Investitionsunterstützungen dann diese Transformation gebacken bekomme, ohne dass sie zu schweren sozialen Verwerfungen
führen. Sie sagen mir jetzt auch, dass ich 20 Jahre lang sozusagen nicht durchgesetzt habe. Ich gehe davon aus, in Mitte der 90er haben die Schweden begonnen, als erste sozusagen eine CO2-Bepreisung zu machen. Das ist stetig aufgegangen und hat Effekte ja gehabt. Das hat ja funktioniert.
Führen aber im globalen Readiness-Index, was die Umwelttechnologien betrifft, auch nicht die Reihenfolge an, sondern ganz überraschend, wir sind auf Platz 6 und die Schweden sind auf Platz 8. Ja, also daher, die Schweden machen auch nicht alles richtig, so wie bei der Forschung. Schweden und Österreich geben das meiste Geld dafür aus, sind aber relativ schwach dann in der Umsetzung in Produkten und Dienstleistungen. Also es gibt immer Für- und Wider-Argumente und nur weil die halt einen CO2-Preis festgelegt haben, das besteuert haben, haben sie andere Steuern nicht erhöht. Auch da wieder. Und das ist der Punkt, warum wir natürlich jetzt kritisiert werden von den Grünen und von NGOs, weil wir auf eine faktenbasierte Debatte hinweisen und die wir halt immer gewinnen. Und das ist Ihnen nicht recht, auch in der Besteuerungsfrage. Österreich hat ein unfassbar hohes Niveau an Energieabgaben. Wenn Sie alle zusammenzählen, sind wir fast 17 Milliarden Euro. Von der Nova, über die motorbezogene Versicherungssteuer, über die ganzen Energieabgaben, ja, über die Möst, über die Ust, die auf die Möst rauskommt, über auf die Kohle, wenn Sie alles zusammennehmen, ja, kommen wir auf über 17 Milliarden. Jetzt ja, das wird noch höher sein müssen, wenn wir CO2 einen fairen Preis geben und umweltschädliches Verhalten besteuern. Aber die Frage, die immer dazugehört, ist, und wie entlaste ich dann? Ja, ich muss immer alles, ich kann nicht einen Bereich rauspicken.
Aber das ist doch klar, das hat die Regierung eigentlich beantwortet, ja. Das Modell ist noch nicht da. Aber
ich habe es ja selber verhandelt bei den Regierungsverhandlungen.
Gut, aber die Idee ist immer sozusagen das Ökobonus, und der Ökobonus wird sozusagen, es ist eine aufkommensneutrale Steuer, die wieder zurückgezahlt wird, und wer...
Nein, das ist noch nicht beantwortet, wie das umverteilt wird. Gut. Und wie man das denkt. Es ist klar, dass es einen Preis bekommt.
Gut.
Und jetzt, glaube ich, gibt es einen Wettstreit der besten Ideen, wie man das intelligent macht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, und ich glaube, man wird sich auch dort anschauen müssen, keine Gießkannenlösung zu finden, sondern etwas zu finden, das einerseits die diese Transformation beschleunigt, wollen wir ja. Wir wollen ja, dass dort neue Jobs entstehen. Dazu müssen genau die Bereiche befeuert werden. Mobilität ist das große Thema, und dann natürlich die gesamte Frage der Wärme, also damit des Heizens, Dämmens und des Wohnens. Das sind die beiden großen Sektoren, die man da angehen muss. Und das muss man sehr passgenau machen. Es bringt ja nichts, wenn ich jemand einen Ökobonus gebe, der in der Stadt wohnt, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fährt, gar kein Auto hat und an der Fernwärme hängt. Was soll das bringen? Das ist Gießkanne. Also das heißt, wir brauchen für die, die gezwungen sind, bestimmte Heiztechnologien zu verwenden und noch nicht wechseln können, die gezwungen sind, bestimmte Mobilitätsformen zu verwenden und noch nicht wechseln können,
gut, ja,
die muss ich unterstützen oder ihnen einen Anreiz bieten zu wechseln.
Gut.
Aber nicht den anderen, die es schon gemacht haben.
Gut, also die Frage sozusagen der Ökobonus, wie diese Steuer wieder refundiert wird, die ist offen.
Ist zu verhandeln.
Die ist zu verhandeln, und da gibt es offenbar viele Vorschläge. Ein paar kleine Themen möchte ich mit Ihnen noch durchgehen. Das erste ist, genau, die Staaten, mir fällt auf, dass sozusagen immer mehr EU-Staaten irgendwie groß angeben, wir produzieren jetzt das nächste Batteriewerk, oder wir bauen ein Batteriewerk, das hat so und so viel Gigawattstunden Kapazität, wird das liefern und so. Aus Österreich höre ich da nichts. Ja. Fehlen, also meine Frage ist sozusagen, ja, auch aus dem Wirtschaftsministerium, fehlen da nicht sozusagen die Incentives, in welche Richtung wir überhaupt gehen müssen, um sozusagen da in diese 2030, 2040 Richtung zu gehen? Fehlt da nicht viel?
Ich habe es nur noch, bitte 5 Minuten.
Da müssen wir raus, oder?
Also,
also ja. Alles gut. Gut, kriegen wir hin. Nein, kriegen wir hin.
Also ich glaube, beim... Kann ich schon?
Ja, ja.
Beim Thema Produktionsstandorte müssen wir ehrlicherweise dazu sagen, das kann man im europäischen Kontext denken. Es muss nicht in jedem europäischen Land ein Pharmaunternehmen sitzen, das denselben Impfstoff in jedem Land produziert. Ähnlich ist es mit der Produktion von bestimmten Batterien. Da leben wir in der Europäischen Union, und das kann man europäisch denken. Aber wir haben erfreulicherweise ja eine sehr bunte Forschungslandschaft, und natürlich wird das auch bei uns intensiv beforscht. Und es gibt Unternehmen, für die das eine mögliche breite Produktionsoption sein kann. Also zum Beispiel die RAG, größter quasi zum Zeit Gasspeicher, ja. Ja, Betreiber, beforscht diese gesamte Batterie- und Speicherfrage intensiv mit vielen Kooperationspartnern. Möglicherweise verändern sich in dem Bereich an, und wer weiß, vielleicht haben die auch eine Produktion.
Gut, das geht nämlich gleich über zur Photovoltaik. Bei der Photovoltaik ist es so, dass wir 10-mal mehr Photovoltaikfläche brauchen werden bis 2030, als wir jetzt haben. Der Kari Kapsch war bei uns unnächst im Interview, der gesagt hat, also die Frage sozusagen, wir sollten eigentlich zum europäischen BIP beitragen, ja, auch mit den Förderungen und nicht zum chinesischen, ja, oder zum asiatischen.
Die Frage, wo sozusagen kauft man unter Anführungszeichen Paneele, wo kauft man
genau.
Wir haben eigentlich einen Vorreiter gehabt, einen globalen, mehrere, aber der große globale Vorreiter, der da mit dabei war, war die Green One Tech in Kärnten unten, ja, die gerade in Friesach, wenn ich es richtig im Kopf habe, Österreichs größtes Solarfeld ausgestattet hat. Von dem würde ich mir sowohl in der Produktion als auch bei den Anlagen wesentlich mehr wünschen. Und wenn ich eine 1-Million-Dächer-Initiative habe, dann wäre es natürlich gut, wenn die Produkte nicht made in China sind, sondern zumindest made in Europe, im Idealfall aber made in Austria.
Der Kapsch sagt, die Idee wäre sozusagen, dass man am Anfang nur 70% der Förderung auszahlt, und nur wenn man quasi belegen kann, dass es für das europäische BIP sozusagen beiträgt, kriegt man die volle Förderung.
Ist keine schlechte Idee. Ich würde sogar nochmal umdrehen. Ich würde auf einer ersten Ebene wesentlich mehr, vielleicht ist das die Intention Ihrer ersten Frage, die Unternehmen fördern, die solche Produktionen auch bei uns aufbauen, weil natürlich am Ende des Tages die Erstinvestments relativ hohe sind, ja. Und ich glaube, da könnte Europa über die europäischen Programme, aber natürlich auch wir auch als Österreich wesentlich mehr machen. Wir haben ja selbst vorgeschlagen, erst vor einer Woche, zum Thema Investitionen, den Investitionsfreibetrag wieder in der alten Form mit 20% einzuführen. und einen eigenen Green-Investitionsbetrag einzuführen, der 30% hat, dann würden sich die Unternehmen viel leichter tun, auch am Anfang die Setups zu finanzieren. Dann ist es auch dann weniger eine Preisfrage nachher. Weil in China wird das stark subventioniert, natürlich diese Infrastruktur der Produktion, weil die natürlich ganz andere große
Herausforderungen haben. Ja, ich denke mal, also Photovoltaik-Modul ist ja eigentlich was Wunderbares, nicht? Die stelle ich hin und das produziert die nächsten 25, 30 Jahre vor Strom. Ja? Man muss das doch nicht
immer entgegenkommen. Die Techniker dafür, die Installateure.
Die Solateure und so weiter, aber da sind wir ja auf einem guten Weg, wenn ich das richtig verstanden habe. Letzte Frage, Sie haben unlängst vorgeschlagen, Sie würden gerne eine Expo oder eine COP, also eine Klimakonferenz nach Wien holen oder nach Österreich holen. Ist das schon irgendwie fortgeschritten?
Mein Plan ist, das bei der Expo heuer im Herbst zu bewerben. Ja, wir haben ja dort einen ganz großen Schwerpunkt für Klima- und Umwelttechnologie. Also wir verwenden die Expo 2020, die jetzt aufgrund der Covid-Pandemie einmal verschoben wurde in Dubai, als große Bühne für unsere Klima- und Umwelttechnologien. Das wird ein ganz, ganz großer Schwerpunkt sein. Das ist wie immer der große Zusammenkunft der wichtigsten Entscheiderinnen und Entscheider und der Weltwirtschaft an einem einzigen Ort. Und da wollen wir diese Idee auch ventilieren. Ich habe es ja auch dem Herrn Bundespräsidenten schon vorgeschlagen, aber auch vor im Sommer jetzt mal mit ihm nochmal intensiv darüber zu reden, auch mit der Regierungsspitze. Und ich glaube, dass für das, was die österreichische Wirtschaft ausmacht, dass wir diese super Vollprofis bei Klima- und Umweltschutztechnologien sind, dass unsere Betriebe sich dafür eine Bühne verdient haben. Und zusätzlich kommt natürlich auch, so eine Bühne spornt natürlich auch wieder alle anderen an. Das heißt, tue Gutes und rede darüber und motiviere andere auch Gutes zu tun. Und ich glaube, da müssen wir als Österreich unser Licht überhaupt nicht unter den Scheffel stellen, sondern ganz im Gegenteil, wir können das ganz prima.
Und Klimakonferenz auch?
Ich wäre für beides.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Dankeschön für das Gespräch.
Danke.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Die Fragen hat Bernhard Gaul gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auch auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify abonnieren, wie auch unsere anderen Kurier-Podcasts. Ihr findet sie aber auch auf kurier.at/podcasts. Bitte macht auch bei unserer Podcast-Umfrage mit. Unter kurier.at/podcast-umfrage könnt ihr uns helfen, unsere Podcasts noch besser zu machen. Den Link dafür findet ihr auch in den Shownotes. Das war's für heute. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.